So, jetzt bin ich wieder hier so ein bisschen abgerückt. Ich möchte jetzt gerne beten und dann werde ich mit der Predigt beginnen. Lieber Vater, ich danke dir für diesen Sonntagmorgen, für diesen besonderen Moment, wo wir zusammenkommen dürfen als Gemeinde und wo wir dir begegnen dürfen, Herr. Und du bist unter uns und du hast uns schon längst abgeholt aus unserem Alltag und das wirst du jetzt auch mit deinem Wort tun. Segne dieses Wort, dass es Eingang findet in unsere Herzen und uns erfüllt. Amen. Was ist mir heilig? Das ist das Thema heute, über das ich mit euch nachdenken möchte. Und wir haben gerade zusammen schon gesammelt und haben gemerkt, dass es viele Dinge gibt. Es gibt geistliche Dinge, also Dinge, die was mit Gott zu tun haben, die heilig sind. Und das haben wir auch gesungen, Gott ist heilig. Aber es gibt auch andere Dinge in unserem Leben, die einen besonderen Stellenwert haben, die uns heilig sind. Wenn wir mal versuchen sollten, was ist denn überhaupt heilig, wenn wir jetzt drüber reden, sollten wir auch wissen, was ist das eigentlich? Und allgemein würde ich sagen, eine ganz, ganz grobe Definition ist, heilig ist alles, was nicht alltäglich ist. Ne? Heilig ist irgendwas, was besonders ist, einen besonderen Stellenwert hat. Heilig, das kann etwas sehr Wertvolles sein. Es kann etwas Besonderes sein, etwas Exklusives sein. Auch etwas, was abgeschlossen ist, was nicht übergeht in andere Situationen, sondern in sich abgeschlossen. Jetzt habe ich euch gefragt, was euch heilig ist. Ich habe aber noch nicht verraten, was mir so besonders heilig ist. Und ich habe darüber nachgedacht im Vorfeld zu dieser Predigt. Und es sind schon ein paar Sachen, wo ich auch sehr eigen mit sein kann. Das können Bücher sein. Ich bin ein großer Freund von Büchern. Es gibt so ein paar Bücher, die würde ich nicht so gerne aus der Hand geben. Musik, es hat bei mir einen besonderen Stellenwert. Ich sammle auch gute CDs, gute Musik. Und bei mir, das würdet ihr vielleicht nicht vermuten, Werkzeug. Werkzeug hat bei mir einen besonderen Stellenwert. Es gibt auch Werkzeuge, die würde ich auch nicht unbedingt aus der Hand geben. Die sind auch sehr speziell. Und ich würde sagen, die bete ich nicht an, aber da wäre ich auch sehr eigen mit. Heilig, unser deutsches Wort heilig, hat einen Wortstamm aus der germanischen Sprache. Und da gibt es ein Wort im Germanischen, das heißt Heiler, mit AI, Heiler. Und da haben wir schon den Begriff, diesen Wortstamm heilig drin, da hören wir schon raus, Heiler, heilig, können wir raushören, ist sehr ähnlich. Und da im Germanischen, also wenn man einen alten Germanen da fragen würde, was ist Heiler für dich, dann würde der sagen, das hat was mit Zauberei zu tun. Es kann ein günstiges Vorzeichen sein, ja, da wird der Schamane befragt, ist dieses Unterfangen, ist das gut, sollen wir das tun? Ja, es gibt günstige Vorzeichen, es gibt ein günstiges Heiler, macht das. Und auch allgemein das Übernatürliche, göttliche Mächte und Magie. Also, es gibt nicht nur in der christlichen Religion, sondern es gibt in allen Religionen, gibt es heilige Wesen, heilige Dinge, heilige Zeiten und auch heilige Orte. Und in der Südsee ist es so, da gibt es einen Begriff aus der Religionswissenschaft, der ist bei uns völlig in unsere Alltagssprache übergegangen. Den benutzen wir, also ich würde nicht sagen täglich, aber der ist uns allen geläufig. Da ist es so, dass heilige Orte mit einem besonderen, mit einer besonderen Aura umgeben werden. Man nennt diese Aura in der Südsee ein Tabu. Ja? Wir kennen das in unserer Sprache, dass wir sagen, das ist ein Tabuthema, da rede ich nicht drüber. Ja? Es gibt Tabuthemen, die gehen nicht. No go. Ja? Also bei uns ist dieser Religionsbegriff in die Alltagssprache übergegangen. Tabu ist, da reden wir nicht drüber. Aber eigentlich hat das einen religiösen Hintergrund. Ein Tabu heißt, Orte werden mit einem Tabu belegt, das heißt, man muss eine gewisse rituelle Reinigung vornehmen, um diesen Ort betreten zu dürfen. Dieser Ort ist ausgenommen, ausgesondert, heilig und da darf man nicht einfach reinlatschen, sondern man muss sich vorher vorbereiten, Rituale vornehmen, um diesen Ort betreten zu dürfen, um dieses Tabu zu betreten. Ich selber habe das alltäglich erlebt, ich bin in der Mongolei gewesen, das wisst ihr. Und da gibt es sogenannte Ovus. Es gibt auf den Berggipfeln gibt es Steinhaufen, die sind aufgeschichtet worden, viele Steine. Und da sind dann so Latten drinne und da sind ganz viele Fahnen dran. Und manchmal liegen da auch Schädel von Tieren, also es hat sowas Schamanistisches auch, es wirkt so ein bisschen bisschen unheimlich auch. Und diese Ovos, das sind Orte für die Mongolen, wo die Geister, die Naturgeister leben. In der Mongolei hat man eine sehr belebte Vorstellung von Natur, da gibt es ganz viele Geister und jeder Fluss hat seinen Geist und jeder Berg hat seine Geister. Und an diesen Ovos, da versammeln die sich. Und da gibt es auch so ein Ritual, wenn man da hochkommt als Wanderer, die Mongolen machen das, dann muss man dreimal um diesen Ovo drum rumlaufen und man hat Steine dabei und dann wirft man mit jeder Runde einen Stein da drauf und dadurch wächst der Haufen. Also da habe ich diesen heiligen Ort und diese Situation von Tabus selber im Alltag kennengelernt. Für uns im Westen ist es durchaus so, dass wir immer mehr merken, dass wir eine religiöse Vielfalt haben, dass es viele Menschen gibt, die kennt ihr sicherlich auch, die auch durchaus esoterisch angehaucht sind, die da sehr offen sind für solche Ideen. Aber normalerweise kennen wir den Begriff Heiligkeit immer noch aus dem christlichen Hintergrund und da besonders aus der Kirche. Also alles, was irgendwo mit kirchlichen Dingen zu tun hat, sind auch heilige Dinge und man kennt ein Fremdwort dafür, man nennt es auch sakral. Also alles, was mit Kirche zu tun hat, ist sakral. Und es gibt einen Gegenbegriff dazu, das Weltliche, das Allgemeine, das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, das ist das Profane. Profan ist normal, Alltag, Kirche, heilig, sakral. Oft sind heilige Orte oder heilige Dinge sind oft Orte, heilige Orte gibt es oft. Und es gibt natürlich auch profane Orte, normale Orte. Also da, wo ich arbeiten gehe, ist eher profan. Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine wunderschöne Kirche betrete, ich mag den Altenberger Dom zum Beispiel gerne, dann habe ich schon auch ein besonderes Gefühl, wo ich denke, da benehme ich mich nicht laut, da polter ich nicht rum, sondern ich bin automatisch leise und bewege mich auch anders. Also ein sakraler Ort. Und wenn wir davon heilig sprechen, nicht nur bei Orten, sondern generell im christlichen Bereich, dann heißt heilig eigentlich gar nicht mehr dieses Magische, was wir am Anfang so aus der Sprache kennengelernt haben, sondern heilig heißt auch in der Bibel eigen. Und da bekommt der Begriff eigentlich einen anderen Schwerpunkt. Eigen heißt, es ist ein Ort, der herausgenommen ist aus der alltäglichen Welt oder ein Ding, was herausgenommen ist aus der alltäglichen Welt, aus dem Profan herausgenommen ist und letztlich Gott zugeeignet ist, also Gott eigen ist. Also heilig heißt eigentlich eigen, herausgenommen, abgesondert, abgeschlossen und so versteht die Bibel diesen Begriff. Heilig in der Bibel ist also etwas, was von Gott herausgenommen, abgesondert ist und deswegen auch sich unterscheidet vom Profan, vom Alltäglichen. Ich habe uns einen Text mitgebracht aus der Bibel, und zwar aus einem Brief, den ich, muss ich gerade gestehen, noch gar nicht so oft gelesen habe. Deswegen war ich ganz glücklich, mich damit auseinandersetzen zu können. Und zwar ist das der erste Petrusbrief. Wer mitlesen möchte, kann diesen Text finden in 1. Petrus 1, erstes Kapitel. Und da lese ich die Verse 13 bis 16. Petrus schreibt hier an die Gemeinden: Darum haltet euch bereit und bleibt nüchtern. Setzt eure ganze Hoffnung auf das, was Gott euch schenken wird, wenn Jesus Christus sich in seiner Herrlichkeit zeigt. Seid Gott gehorsam und lebt nicht mehr euren selbstsüchtigen Wünschen wie damals, als ihr die Wahrheit noch nicht kanntet. In allem, was ihr tut, sollt ihr euch als Menschen erweisen, die Gott ausgesondert hat, damit sie ihm gehören. Denn er, der euch berufen hat, hat gesagt: Ich bin heilig, darum sollt auch ihr heilig sein. 1. Petrus 1, Verse 13 bis 16. Es gibt, wenn ihr in die Bibel guckt, zwei Petrusbriefe. Wir haben jetzt aus dem ersten gelesen. Und die Petrusbriefe sind keine Briefe, die an eine konkrete Gemeinde geschrieben worden sind. Ihr kennt andere Briefe, zum Beispiel den Korintherbrief, da gibt es eine Gemeinde, die hat Probleme und Paulus schreibt an diese Gemeinde. Die Petrusbriefe sind Briefe, die man als Rundbriefe versteht. Das heißt, es gibt Probleme in einer ganzen Region, wo es viele, viele Gemeinden gibt. Und da hinein ist dieser Brief oder diese beiden Briefe geschrieben. Und diese Briefe sind in den Gemeinden verlesen worden und dann weitergereicht worden. Also wir haben hier kein spezifisches Problem einer Gemeinde, sondern grundsätzlich ein Problem in vielen frühen Gemeinden. Und man sieht jetzt diese Gemeinden, an die dieser Petrusbrief geschrieben wurde, in Kleinasien an, also heutige Türkei in der Gegend, Gegenden, die uns heute, oder Syrien und so weiter, Gegenden, die uns heute eher durch schlechte Nachrichten entgegenkommen. Also da hat es frühe christliche Gemeinden gegeben und die hatten ein Problem. Das waren nämlich Gemeinden, die heidenchristliche Gemeinden waren, das heißt, es sind keine Gemeinden, wo Juden zum Christentum gekommen sind, sondern wo Leute, die vorher in einer anderen Religion zu Hause waren, die durch eine andere Religion geprägt gewesen sind, plötzlich das Evangelium gehört haben, gemerkt haben, ey, das spricht mich an, das meint mich, und die haben sich bekehrt. Von daher sind sie mit völlig neuen Gedanken, mit völlig neuen religiösen Vorstellungen konfrontiert worden. Heidenchristliche Gemeinden. Und diese Menschen, die dann Christen geworden sind, die waren plötzlich ganz anders als ihre Nachbarn. Das heißt, die Gemeinden lebten noch in einer Umwelt, die fanden das gar nicht so cool, dass das jetzt Christen geworden sind. Also selber schwierige Situation und dann auch angefeindet von der Umwelt. Das ist der Hintergrund zu dem Petrusbrief. Und Petrus schreibt, hat ein Thema im Grunde in diesem ersten Petrusbrief und es geht um Hoffnung. Um die Hoffnung, dass diese Menschen, die jetzt in den christlichen Gemeinden leben und die viel Widerstand in ihrem Alltag erfahren, die viel Druck erfahren, dass sie letztlich aber auf eine Hoffnung hinleben, dass Jesus wiederkommen wird und sie erlösen wird. Das ist das Thema dieser Geschichte. Und in diesem Zusammenhang stehen nun auch diese Verse, die wir gerade gelesen haben. Und ich möchte aus diesen Versen jetzt nochmal ein oder zwei Verse rausnehmen, nämlich die letzten beiden, 15 und 16, wo Petrus diesen Menschen in Kleinasien, die in dieser sehr problematischen Umwelt versuchen, ihr Christsein zu leben, ihnen Folgendes sagt. In allem, was ihr tut, sollt ihr euch als Menschen erweisen, die Gott ausgesondert hat, damit sie ihm gehören. Denn er, der euch berufen hat, hat gesagt, ich bin heilig, darum sollt auch ihr heilig sein. Dieser Ich bin heilig, darum sollt auch ihr heilig sein, ist kein Vers, den Petrus geschrieben hat, sondern, und wenn ihr das in euren Bibeln liest, werdet ihr das so sehen, die sind in Anführungszeichen geschrieben, das heißt, es ist ein Zitat. Paulus zitiert hier etwas, was vorher schon geschrieben worden ist, und zwar aus dem Alten Testament. Und im Alten Testament spielt das Heilige eine ganz, ganz herausragende Rolle, weil Gott immer wieder als der heilige Gott auftritt und sich vorstellt. Und dieses Zitat finden wir im 3. Mosebuch oder Levitikus, 3. Mose, im 19. Kapitel ist das der Vers 2. Und ich lese das vor, genauso auch wieder aus der guten Nachricht. Der Herr befahl Mose, richte der Gemeinde der Israeliten aus, was ich von ihnen verlange. Ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Darum sollt auch ihr heilig sein. Zitat, haben wir wiedererkannt, kommt eigentlich aus dem Alten Testament, aus dem 3. Mosebuch. 3. Mosebuch, da sind wir mittendrin im Kern der jüdischen heiligen Bücher. Das heißt, das 3. Buch ist sozusagen der Kern des Kerns und wir sind sozusagen ganz zentral in dem, was Gott quasi seinem Volk Israel mitgegeben hat. Und das Volk Israel ist eben auch heilig. Ja? Es ist ausgesondert unter den Völkern, herausgenommen unter den Völkern. Und deswegen kann Gott über Mose hier seinem Volk sagen, ich bin heilig und deswegen seid ihr auch heilig, als Volk herausgenommen, Volk Israel. Wenn wir sagen, dass der Begriff heilig eigentlich eigen meint, herausgenommen, abgesondert, dann können wir uns natürlich fragen, warum ist Gott heilig? Gott ist doch Gott. Wo soll der sich denn noch absondern? Aber das ist das Spannende, gerade im Alten Testament, die Bibel, das Alte Testament, würde niemals bestreiten, dass es Götter gibt. Alle Menschen, alle Völker, die um Israel herum gelebt haben, haben immer in einer ganz lebendigen religiösen Beziehung gelebt, zu Göttern. Die hatten alle göttliche Vorstellungen. Und der Himmel, das habt ihr vielleicht so mal im Geschichtsunterricht gelernt bei den Griechen, der Himmel ist voller Götter. Da ist richtig Party. Da gibt's Stress und Zank und Streit und Eifersucht, also ganz viele Götter. Und die Bibel würde das gar nicht bestreiten. Gott aber sagt, ich bin heilig. Was nichts anderes bedeuten kann, als dass Gott unter diesem bunten Flimmern, ja, diesem vollen Götterhimmel herausgenommen ist, eigen ist, da drüber steht und sagt, ich bin wirklich Gott. Ich stehe über dieser wilden, bunten, sehr menschennahen Welt, der Götterhimmel, ja, und bin herausgenommen. Und so wie ich herausgenommen bin aus all diesen religiösen Vorstellungen, aus all dem, was da passiert, so seid ihr jetzt auch herausgenommen unter den vielen Völkern, die es gibt, und seid heilig, weil ich, Gott, euch herausgenommen habe. Wenn ihr diesen 3. Mose 19 lest und dieses Umfeld so ein bisschen lest, dann werdet ihr merken, da wird es ganz schön stressig. Also zu sagen, Gott ist heilig und das Volk Israel ist heilig, können wir gut akzeptieren, aber drumherum wimmelt es von Gesetzen. Du darfst, weil du heilig bist, das und das und das und das nicht tun und das ist verboten und du musst es so machen und so weiter. Also 10 Gebote, ja, das ist sozusagen nur die Einleitung, das ist die Zusammenfassung, aber es gibt hunderte von Geboten und Gesetzen, was nun dieses heilige Volk darf und was es nicht darf. Und gerade im 3. Mose Levitikus wimmelt es von Gesetzen. Und wir haben bei uns, die Älteren kennen das vielleicht noch, es gibt was Sprichwörtliches. Wenn man Mist gemacht hat, und dann zitiert wird, ne, zur Mutter, zum Lehrer, zum Vorgesetzten, da hat man früher gesagt, ich werde dir die Leviten lesen. Kennt ihr noch, ne? Leviten, Levitikus, das heißt, du hast Mist gemacht und du kriegst jetzt Ärger von mir. Ich werde die Leviten lesen. Und diesen Tenor finden wir auch im 3. Mosebuch so ein bisschen. Lauter Gesetze. Und man macht dauernd irgendwas falsch. Das Problem in der israelischen Religion war nun, dass es eine Priesterschaft gab und die haben diese Gesetze, die Pharisäer, studiert ihr Leben lang. Und deren Job war es, dem Volk nun zu sagen, was geht nicht, damit sie irgendwie schaffen, heilig zu bleiben. Aber sie sind gescheitert. Keine Chance. Diesen Katalog an Gesetzen zu erfüllen, keine Chance. Und deswegen musste man sich irgendwas überlegen, um mit Gott im Gespräch bleiben zu können. Denn Gott ist heilig. Der ist abgesondert. Der ist der Höchste der Höchsten. Und wir sind Versager. Keine Chance. Also braucht man irgendwas, um mit diesem Gott in Beziehung zu treten. Und die Lösung ist Reinigungsvorschriften, Opfer. Also man fängt an, Tiere zu schlachten, die quasi stellvertretend für den Mist, den ich gebaut habe, oder mein Versagen oder meine Schwäche, Tiere zu schlachten und sagen, Gott, das Blut ist für dich, ja, und bitte nimm mich an, lass mich mit dir trotzdem in Beziehung bleiben können. Das heißt, immer mehr fangen Menschen an zu definieren, wer oder was heilig ist, wer oder was die Chance hat, zu Gott kommen zu können. Schwierige Situation. Ich selber bin Christ, nicht aus einer christlichen Familie, sondern ich habe mich als junger Mann zum Glauben bekehrt. Ich habe auch keine christliche Sozialisation erfahren, bin auch nicht getauft als Kind, sondern ich bin da so durchgeeiert. Und Religion habe ich am ehesten über Religionsunterricht mitbekommen. Als ich dann Christ geworden bin, mich entschieden habe, Jesus nachzufolgen, war das für mich ein sehr komisches Gefühl. Meine Freunde, die meistens nicht Christen waren, die haben mich auch etwas schräg angeguckt Und ich war sehr bemüht, jetzt nicht so den Heiligen raushängen zu lassen, sondern möglichst normal rüberzukommen, um hier nicht irgendwie schräg zu erscheinen. Wenn man mich gefragt hätte damals, hey, du bist jetzt Christ, bist du heilig? Hast du jetzt einen Heiligenschein auf dem Kopf oder was? Dann hätte ich gesagt, um Gottes Willen, nein, ich bin nicht heilig. Ich bin ein ganz normaler Typ. Und was so in mir war, was mir so vorgeschwebt hat, war so die Vorstellung von so einem Sonderling, der irgendwie immer abseits steht und maximal irgendwelche geschwollenen, frommen Sprüche von sich gibt und wo jeder denkt, hey, der hat echt ein Rad ab. Also heilig bitte nicht. Wenn wir aber in die Bibel gucken und jetzt wieder ins Neue Testament gehen, dann wird uns überraschen, was wir durchgängig im Neuen Testament finden. Egal, ob es Petrus ist, hier in dem Petrusbrief, den wir gerade lesen, oder ob es Paulus ist, oder wer auch immer, die Christen, und zwar alle Christen im Neuen Testament, werden durchgängig Heilige genannt. Die Heiligen im Neuen Testament sind die Menschen, die zu Jesus ein vertrauensvolles Verhältnis haben. Das heißt, das sind die Leute, die glauben. Wer glaubt, ist heilig. Das war erstmal üblich. Die Heiligen waren die Christen, ohne Ausnahme. Man hat aber dann gemerkt, dass natürlich nicht alle Christen so wirklich heilig sind. Es gab Christen, die sich sehr bemüht haben im Glauben. Und das waren harte Zeiten, so wie wir das gerade schon zum Petrus, zu diesen Gemeinden, zu denen der Petrusbrief schreibt, gesehen haben. Es waren Gemeinden, die massiv unter Druck gestanden haben. Ihr wisst, dass Christen zum Teil auch verfolgt worden sind. Dass ihr Glaube wirklich dazu führen konnte, dass sie hingerichtet worden sind, dass sie getötet worden sind aufgrund ihres Glaubens. Nicht, weil sie irgendeinen Mist gemacht haben, weil sie Verbrecher waren, sondern weil sie Christen waren. Und viele, viele sind unter dem Druck abgefallen und haben ihren Glauben verleugnet. Man ist dann in der frühen Kirche dazu übergegangen zu sagen, okay, wir merken, nicht jeder der Christ ist wirklich heilig. Es gibt richtig gute Christen, ja, die das geschafft haben, und es gibt schwache Christen, die sind abgefallen. Man hat angefangen, eine Zweiklassengesellschaft zu entwickeln. Die guten, die starken Christen und die schwachen. Und man hat angefangen, Heilige abzusondern sozusagen. Nicht jeder Christ war heilig, sondern die, die stark im Glauben waren. Und das kennen wir heute aus der katholischen Kirche. Da gibt es einen Riesenkatalog an Heiligen, ja? Und viele von diesen Heiligen, ich glaube, jeder Tag im Jahr hat einen Heiligen, diese Heiligen sind meistens Christen, die in dieser frühen Zeit als Märtyrer gestorben sind, das heißt, die aufgrund ihres Glaubens ihr Leben hingegeben haben. Das war oft ein Kriterium, jemanden heilig zu sprechen. Ihr kennt das auch von den Katholiken, die richtig im Glauben stehen, dass viele Katholiken gar keinen Geburtstag feiern, sondern einen Namenstag feiern. Weil viele Katholiken einen Namen haben, der auf den Heiligen zurückgeht, und der Tag, wo der Heilige seinen Tag hat, der wird quasi wie ein Geburtstag als Namenstag gefeiert. Heute ein großer juristischer Prozess vom Vatikan, da wird selig gesprochen, da gibt es richtig spezielle Beauftragte, die ein Leben prüfen, und dann wird jemand selig gesprochen und dann wird wieder geprüft und geprüft und dann wird jemand heilig gesprochen. Das ist ein juristischer Akt heute. Und dann gibt es wieder einen neuen Heiligen. Und wenn ihr mal in der Museum seid oder in der Kirche und ihr seht so alte Bilder aus dem Mittelalter, da sind oft Heilige abgebildet. Wisst ihr, woran man die erkennen kann, wer da heilig und wer nicht heilig ist? Gibt es da so irgendwas, einen Hinweis? Genau, der Heiligenschein. Kennt ihr, ne? So eine Neonröhre über dem Kopf, ne? Der Nimbus nennt man das auch. Ja, mal ein Heiligenschein. Und das zeigt, dieser Mensch ist herausgegriffen unter dieser Masse der normalen Christen und ist heilig. Bist du heilig? Bin ich heilig? Heilig ohne Heiligenschein, dank Christus. Petrus zitiert hier im ersten Petrusbrief nicht nur das dritte Buch Mose und setzt damit die Menschen in Kleinasien gleich mit dem Volk Israel, was ja heilig ist, was herausgenommen ist, und sagt, eure Situation ist fast wie die Situation der Israeliten, die durch die Wüste ziehen, in einer feindlichen Umwelt sind und die herausgenommen sind, beschützt sind durch Gott, den Heiligen. Er geht weiter. Er sagt, ihr Christen in Kleinasien, die unter so widrigen Bedingungen leben müssen, ihr seid ein Volk von Königen und von Priestern. Wow. Ich, ihr, ein Volk von Königen und Priestern. 1. Petrus 2, Vers 9 steht das. Das ist ein starkes Bild, finde ich. Ein Volk von Königen und Priestern. Wir sind Menschen, ganz praktisch, die souverän, ja, ein König ist ein Souverän, die souverän in Freiheit leben dürfen. Wir sind keine Leute, die mit einer Krone auf dem Kopf rumlaufen, die im dicken Auto rumfahren, denen der rote Teppich ausgerollt wird. Aber wir sind insofern Könige, weil wir souverän in Freiheit leben dürfen. 1. Petrus 2, Verse 16 und 17 sagt Petrus das folgendermaßen. Er weist euch darin als Menschen, die Christus freigemacht hat, und missbraucht eure Freiheit nicht, um ein zuchtloses Handeln damit zu entschuldigen. Denkt daran, dass ihr jetzt Gott gehört. Achtet alle Menschen, liebt eure Glaubensbrüder, fürchtet Gott, ehrt den Kaiser. Ganz praktisch. Und hier wird das komprimiert, wo das Heilige und die Freiheit drinne liegt. Freiheit bedeutet, dass mein Handeln nicht mehr abhängig ist, als Reaktion funktioniert auf das, was die Umwelt mir spiegelt, sondern dass ich frei nach einer inneren Maxime handeln kann, nach einer inneren Haltung mich bewegen kann. Und das macht mich zu einem König, zu einem Souverän. Ich muss nicht mehr reagieren, sondern ich darf meine Mitmenschen lieben, ich darf die Mitmenschen achten, unabhängig, welches Lebenskonzept sie fahren. Und fürchten, Gott fürchten, heißt nicht Angst haben vor Gott, sondern Gott Ehrfurcht entgegenbringen, so wie wir das auch im Lobpreis gleich machen werden. Und ehrt den Kaiser, heißt nicht, dass dieser Kaiser gleich Gott ist, sondern gebt dem Staat, was dem Staat gehört. Das, was politische Regel ist, da rebellieren wir nicht gegen, sondern wir sagen, okay, das ist so, das ist jetzt Regel. Ja, den Kaiser heißt einfach, wir werden unseren Mitmenschen keinen Anlass geben und sie nicht provozieren. Ich komme zum Schluss. Wenn wir uns in der Gemeinde umschauen hier, ob das die Räume sind, ob wir das als Gemeinschaft sind, wenn wir auf uns selber schauen, glaube ich, geht es keinem so, dass jemand von euch ein Gefühl von Heiligkeit beschleicht. Ich merke das immer, wenn ich mal in der Gemeinde bin und es ist kein Gottesdienst, es ist ganz ruhig, dann denke ich, ach, das ist ja doch ein ganz profaner Raum eigentlich. Das ist gar nichts Heiliges, ganz anders als so eine Kirche. Ja, da ist man, auch wenn keiner drin ist, irgendwie leise. Hier ist es eher so ein Mehrzweckraum. Also wir haben nicht so das Gefühl von Heiligkeit. Das geht uns ein bisschen ab. Und ich glaube, das geht euch sehr ähnlich. Trotzdem hat uns Gott in die Nachfolge Jesu gerufen und uns mit dem Glauben den Heiligen Geist geschenkt. Der Heilige Geist wohnt in uns. Den hat Gott uns geschenkt. Ja? Und deswegen sind wir nicht heilig, weil wir ein besonders vorbildliches Leben führen würden, sondern in erster Linie, weil der Heilige Gott uns liebt. Weil der Heilige Gott uns rausgerufen hat. Du bist heilig, weil Gott heilig ist. Du bist heilig, weil Gott dich liebt. Das ist ein Hammer. Als Jünger Jesu dürfen wir uns, und da dürfen wir ganz mutig sein auch, mehr Heiligkeit zutrauen als wir das vielleicht uns bislang zutrauen würden. Und ich habe gemerkt in der Vorbereitung zur Predigt, dass das auch eine Herausforderung ist. Dieses von sich weisen, heilig ist nicht so mein Ding, ja, ich will normal sein, heißt ja auch, ich möchte mich dieser Anforderung nicht stellen, ja, achtet alle Menschen, liebt eure Glaubensbrüder, fürchtet Gott. Aber ich glaube, wir dürfen uns dem stellen, auch wenn wir versagen und scheitern. Wir dürfen uns dem stellen, wir dürfen uns mehr Heiligkeit zutrauen. Wir dürfen immer wieder neu wagen, nach Gottes Maßstäben zu leben. Wir dürfen als Befreite, als Freie in dieser Welt leben. Und auf dem Hintergrund müsste ich jetzt, würden wir nochmal diese Frage stellen, oder würde diese Frage nochmal an mich gerichtet werden, bist du heilig? Dann müsste ich jetzt eigentlich sagen, um Gottes Willen, ja. Amen.